Mittwochmorgen, Stuttgarter Wohnviertel, Altbauhaus. Müde schleppt sich ein Mann die Treppen hoch. Oben angekommen, nimmt er nochmal alle Kräfte zusammen, er geht zur Tür und er klopft an. Er jammert. Er sagt, gute Frau, machen Sie auf, ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen. Anna mistet sich halt Zwinger. Okay, der braucht. Gut, ich merke schon, ja, wer das Schwäbisch noch nicht mächtig ist. Kleines Missverständnis. Sowas passiert im Leben. Jemand sagt was und ein anderer versteht was völlig anderes. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Missverständnisse, naja, die können in der Welt schon so manches bewegen. Nächste Woche feiern wir ja den 3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit. Und dieses Jahr schon speziell, muss man echt sagen, weil es ist jetzt 30 Jahre her, dass der Mauerfall war. Also für die Jüngeren unter uns, in Deutschland gab es mal eine Mauer, die Ost und West getrennt hat. Und die gibt es nicht mehr und das feiern wir und das hat auch einen guten Grund. Aber wisst ihr, wie das entstanden ist, dieser Mauerfall? Lasst uns mal kurz reinschauen.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Um 22.40 Uhr erklärt das deutsche Fernsehen die Mauer zur Geschichte.
Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
Das politische Ereignis in den letzten 30 Jahren, ein Missverständnis. Die Wahrheit war, Schabowski bekam einen Zettel in die Hand gedrückt, direkt vor dieser Pressekonferenz, mit der er weltberühmt wurde. Er bekam einen Zettel und auf diesem Zettel stand drauf, dass am nächsten Tag in der Regierungssitzung ein Vorschlag eingebracht werden sollte, über den am nächsten Tag diskutiert und möglicherweise abgestimmt werden sollte. Zum Zeitpunkt der Pressekonferenz gab es keinen Entschluss. Er las es einfach vor. Naja, und dann war die Nachricht so schnell rum verbreitet und es ging so rasend schnell, dass ZDF, die Tagesthemen, ARD, überall, hey, die Mauer ist gefallen. War zwar nicht so, aber weil es so schnell ging, hat jeder geglaubt, super. Hey, und wie genial ist das, wenn durch Missverständnisse Mauern fallen? Wir haben wirklich einen Grund, das zu feiern. Weil in der Regel ist es andersrum. Meistens entstehen Mauern durch Missverständnisse. Mauern zwischen Menschen und Mauern zwischen Menschen und Gott. Ich glaube, wir Christen, wir reden oft über Themen so speziell und in so komischen Begriffen, dass Missverständnisse entstehen. Manchmal ist das wirklich witzig. Ja, da kam einer in München, kam einer zu der Newcomer-Gruppe und der erzählte so in der Gruppe, hey, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache den nächsten Abendmahlkurs. Und dann kam ein anderer und sagte, das finde ich mega cool, darf ich da mit? Ich male auch total gern. Ja, so Missverständnisse sind lustig, aber wisst ihr, wie viele Missverständnisse gibt, die so überhaupt nicht lustig sind? Missverständnisse über das, was wir reden, wie wir über unseren Gott reden und dem, was Menschen dann darunter verstehen. Und ich glaube, eines der Themen, die am meisten Missverständnisse auslösen, ist das Thema Geben. Als Christ muss man immer geben. Anderen Menschen, in Kirchen, an Gott. Wollen die nicht alle nur mein Geld? Und auch wir, vielleicht bist du heute das erste Mal hier, Reach-Sonntag und schwupp schon, geht es wieder um Geld. Ist das so? Wollen wir wirklich immer nur dein Geld? Will Gott immer nur dein Geld? Und wisst ihr was, ich glaube an diesem Gedankengut sind wir Christen oft auch selber schuld. Wir hauen manchmal Dinge raus, Themen, Sätze, Bibelverse, ohne drüber nachzudenken. Einer dieser Verse, bestimmt schon x-mal auch bei dir gehört, geben ist seliger als nehmen. Na, da haben wir es wieder. Super. Wir hauen diese Sätze raus und gehen aber gar nicht drauf ein. Ich möchte heute diese Predigt gebrauchen und über eine ganz spezielle Bibelstelle reden, von der ich glaube, dass sie unendlich viele Missverständnisse ausgelöst hat. Und wir steigen über einen Filmclip in diese Szene miteinander ein.
Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen?
Was fragst du mich danach? Nur einer ist der Gute, nämlich Gott. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote.
Welche?
Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch aussagen. Ehre Vater und Mutter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
All diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch?
Eines fehlt dir noch. Willst du vollkommen sein? Dann geh und verkauf deinen Besitz. Und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Ich sage euch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.
Wer kann dann gerettet werden?
Für Menschen ist das unmöglich. Für Gott aber ist alles möglich.
Ihr Vater im Himmel, für uns ist es nicht möglich, dich wirklich zu verstehen, dich zu erkennen und zu begreifen, was du uns sagen willst. Aber bei dir ist es möglich. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du uns berührst, dass du in unser Herz hineinsprichst und dass du uns das auslegst, sodass wir es verstehen können. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Bibelstelle, aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe über viele Jahre massive Schwierigkeiten damit gehabt. Mir fiel das ganz, ganz schwer, mit dieser Stelle umzugehen. Vielleicht liegt es auch an meiner Fantasie, weil ich versuche immer in diese Situationen der Bibel so einzusteigen in meiner Fantasie, als ob ich einfach mittendrin dabei wäre. Und das löst manchmal was aus in mir. Da kommt ein ordentlicher, anständiger, junger Mann zu Jesus und er spricht ihn wirklich respektvoll an. Er sagt zu ihm, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Bäm, Zicke. Also so empfinde ich es. Jesus ist manchmal zickig. Ich frage mich, was soll das? Der kommt richtig anständig, höflich, der fragt ihn was und Jesus geht irgendwie gar nicht darauf ein. Es ist für mich wie verbal, als ob er ihm so eine Klatsche verteilt und sagt, was nennst du mich gut? Da denke ich so, ja, freu dich doch. Also wir hätten heute auch noch ganz andere Begriffe, die man benutzen könnte. Aber der ist respektvoll. Und trotzdem reagiert Jesus so komisch. Und dann sagt er auch noch, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halt die Gebote. Und ich habe überlegt, wie würde ich reagieren in diesem Moment? Wenn Jesus zu mir sagt, naja, wenn du wirklich ein ewiges Leben willst, dann halt die Gebote. Und der junge Mann bleibt höflich, trotz dieser schroffen Art von Jesus. Und er schaut ihn an, so stelle ich es mir vor, und sagt zu ihm, habe ich gemacht. Das, was du aufgezählt hast, habe ich alles getan. Und ich denke, Respekt. Könnte ich jetzt nicht, aber er tut's und er sagt es. Und da denke ich, Jesus, das wäre jetzt die Gelegenheit, mal so ein bisschen zurückzurudern, ein bisschen freundlicher zu werden, weil du hast da jetzt jemand gegenüber, der es echt ernst meint. Und was macht Jesus? Wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkauf alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folg mir nach. Ich habe unglaublich oft über diesen Satz nachgedacht. Und weil mir das nicht reicht, ich lese immer, ich lese ganz, ganz viel quer. Und es gibt sehr, sehr viele Auslegungen, Erläuterungen, Erklärungen zu dieser Bibelstelle. Und das, was ich am häufigsten lese als Auslegung dieser Bibelstelle, ist Folgendes. Jesus durchschaut diesen jungen Mann. So, er hat so eine Art Röntgenblick, er kann in sein Herz hineinschauen. Und er sieht, dass das mit dem Geld so sein größtes Thema ist. Und genau an der Stelle fordert er ihn heraus. Das ist die häufigste Auslegung, die ich höre. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Und ich habe überlegt, hey, was sagt diese Auslegung über unser Gottesbild? Wir hatten vor 14 Tagen mit unseren Trainees eine Runde, da ging es so drum, hey, was wäre so das Crazyste, was Gott von dir verlangen könnte, was du in deinem Leben tun sollst für ihn? Und wieder taucht dieses Gottesbild auf. Wir haben so eine Sichtweise auf Gott. Ja, Gott, der durchschaut mich, der kontrolliert mich, der kennt mich und dann pickt er sich genau das raus, was mir so am allerschwersten fallen würde und das verlangt er von mir. Also ich möchte es immer auch so persönlich euch sagen, wie es mir damit geht. Ich bin geboren in Lüdenscheid. Lüdenscheid ist so in der Nähe von Dortmund, so ganz grob. So, jetzt gibt es Leute, die nennen das meine Heimat, von wegen auch. Also das ist so der Ort, wo ich am allerwenigsten leben möchte. Und meine Jugend über habe ich ernsthaft Angst gehabt vor Gott und habe gesagt, Gott, wenn du mich nochmal in Vollzeitdienst rufen würdest, ich will nicht nach Lüdenscheid, bitte. Aber da drin hatte ich immer das Gefühl, ja, wenn er das tut, der wird mich nach Lüdenscheid holen. Zum Glück gibt es Walter Heidenreich, dann muss ich nicht hin. Aber so ist mein Bild und dieses Bild steckt oft in dieser Erklärung. Gott ist so der Dr. Controletti, der dir das Gute nicht gönnt und der auch noch guckt, was dir am schwersten fällt und genau das verlangt er von dir. Was für ein Gottesbild. Das Problem ist, dass wir dieses Gottesbild mit Bibelversen unterstreichen. Da gibt es im ersten Teil der Bibel einen Mann namens Abraham, der sich sein Leben lang nichts mehr sehnt, als einen Sohn zu haben. Und als er diesen Sohn hat, fordert Gott ihn auf, ihn zu opfern. Wham, da hast du das Bild. Da gibt es ganz, ganz viele Propheten in der Bibel. Die werden von Gott berufen, sie sollen etwas tun für ihn. Und wenn sie das tun, dann müssen sie auch noch drunter leiden. Bam, da hast du diesen Gott. Und da gibt es bei Jesus eine Situation im Tempel, da geht es um Opfer, um die Reach-Gabe, das, was sie geben. Und dann schaut er und da ist so eine alte Frau, die gibt so 2-Cent-Stücke rein. Und Jesus sagt, schau mal, das ist alles, was sie hatte. Ey, super, gell? Alles, was sie hat, das klingt fromm, super geil. Aber wisst ihr was, die ging raus und hatte nichts mehr. Bäm, da hast du das Gottesbild. Gott will alles von dir und du sollst alles weggeben. Er gönnt dir nichts mehr. Ich glaube, wann immer wir solche Missverständnisse erleben, wann immer wir so ein Bild in uns tragen, sollten wir tiefer graben. Ich weiß, das ist heute nicht mehr ganz so populär. Wir lieben ja auch eher so die Predigten, die einfach so an der Oberfläche uns nett unterhalten und uns dann sagen, was schön und gut ist und so. Aber ich meine das ganz ernst, wenn du so Themen hast, dann grab tiefer. Und das tiefer graben heißt, sich zu fragen, ist das wirklich die Absicht von Jesus? Passt das in das, was er sonst sagt, hinein? Wenn nicht, dann musst du zweimal aufhorchen und sagen, was könnte dahinter stehen? Jesus beginnt mit einer Frage, die man so überliest einfach. Er sagt zu ihm, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer. Warum macht Jesus das? Jesus stellt am Anfang der Situation klar, wer Gott ist. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Guten, es gibt nur ein Vollkommenes. Es gibt nur ein einziges Wesen, das vollkommen ist. Und das stellt Jesus über alles. Das ist mal das Erste, was er tut, damit das gleich mal klar ist. Gott ist Gott. Okay, kann man so mal stehen lassen. Und dann geht er her und fragt diesen Mann, wenn du wirklich vollkommen sein willst. Ich habe erst so gedacht, Jesus, willst du den eigentlich jetzt verarschen? Erst sagst du, es gibt nur einen, der vollkommen ist, nämlich Gott. Und jetzt schaut er diesen jungen Mann an und sagt, wenn du vollkommen sein willst, also nichts anderes, als wenn du Gott sein willst, dann halte dich an die Gebote. Und ich denke so, wow, jetzt wird's steil. Dahinter steckt doch irgendwas. Und dahinter steckt eine unglaublich tiefe Dimension. Ich möchte dich kurz mit reinnehmen an den Anfang der Bibel, erste Buch Mose, das ist ganz am Anfang, wenn du da rein liest. Garten Eden, das Paradies, der Mensch war in dem Zustand, in dem er sein sollte. Das, was sich Gott gedacht hat von Anfang an. So, und nun kommt die Schlange stellvertretend für den Bösen, für den Satan und versucht den Mensch. Und zwar mit was? Er fragt Eva, wenn du wie Gott sein möchtest, dann musst du seine Gebote ignorieren. Dann isst doch von dieser Frucht. Habt ihr es? Wenn du wie Gott sein möchtest, dann musst du die Gebote ignorieren. Jetzt kommt Jesus viele, 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 viele Jahre später und sagt, wenn du wie Gott sein möchtest, er stellt dieselbe Frage, dann musst du dich an die Gebote halten. Aha. Spannenderweise kritisiert er gar nicht den Punkt, dass du wie Gott sein möchtest. Er greift es auf. Jesus sagt, wenn du vollkommen wie Gott sein möchtest, dann halte dich an die Gebote und das ist das Spannende, und gib etwas. Hä? Wenn du wie Gott sein möchtest, halte dich an die Gebote und gib etwas. Der Teufel sagt, wenn du wie Gott sein möchtest, dann ignoriere die Gebote und nimm etwas. Merkt ihr was? Also geben ist seliger als nehmen. Das ist ultra deep. Wir verstehen die Worte nicht, die wir benutzen. Seliger sein heißt ein ewiges Leben bekommen. Selig sein, eine selige Seele. Es ist eine Seele, die beim Herrn ist in Ewigkeit. Geben ist seliger, also näher dran am ewigen Leben als nehmen. Denn es ist 180 Grad das Gegenteil von dem, was der Teufel empfiehlt. Also wenn du wie Gott sein möchtest, ordne dich seinen Geboten unter und gib. Wow. Unsere Serie heißt Deine Gnade genügt? Fragezeichen. Warum das Fragezeichen? Halte dich an alle Gebote und dann bist du vor Gott gerecht. Kennst du dieses Denken? Halte dich an alle Gebote und dann bist du vor Gott gerecht. In der Predigt vor zwei Wochen, als es um Schuld ging, habe ich das ziemlich auseinandergenommen und habe gesagt, hey, das schafft keiner von uns. Niemand wird es schaffen, alle Gebote, die Gott aufgestellt hat, wirklich einzuhalten. Es ist nicht ein einziger unter uns, der das wirklich hinkriegen würde. Spannenderweise sagt Jesus aber bei diesem jungen Mann, selbst wenn es gelingt, so krass, der widerspricht dem gar nicht. Der Junge steht da und sagt, hey, ich habe es alles gehalten. Ich habe es gemacht. Und Jesus sagt nicht, ja, von wegen, komm, lass uns mal in dein Schlafzimmer schauen oder so. Nein. Er sagt, selbst wenn es dir gelingen würde, alles zu halten, ist es nur ein Teil dessen, was Gott ausmacht. Denn Gott gibt Gebote und hält sich dran. Das ist ein Teil Gottes. Wenn er das nicht tun würde, wenn Gott nur gnädig wäre, dann würde er zu deiner und zu meiner Schuld einfach sagen, komm, vergiss es, schwamm drüber. Ich bin ein gnädiger Gott, ich vergib dir das und wir vergessen es einfach. Das tut Gott nicht. Gott sagt an keiner einzigen Stelle, deine Schuld ist einfach vergessen und weg. Er bezahlt sie. Er begleicht sie. Er schafft einen Ausgleich für deine Schuld. Und Gott ist nicht nur gnädig, er ist gebend. Und das ist so tief. Und ich stieß dabei auf meine absolute Lieblingsbibelstelle, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Da heißt es nicht, denn Gott ist so gnädig, dass er all deine Schuld vergisst. Nein, Gott hat so sehr geliebt, dass er gibt. Es sind zwei Teile in Gott. Er ist gnädig, er ist großzügig, er ist liebevoll, er ist vergebend, aber er gibt auch. Und ich glaube, das ist der Aspekt, den Jesus anspricht. Gott schafft eine Lösung dafür. Aber er sagt zu diesem jungen Mann, wenn du sein willst wie Gott, dann wirst du beide Seiten Gottes erfüllen. Dann wirst du dich halten und dann wirst du geben. Und dieser junge Mann war so gut im Gebote halten. Der war extrem gut darin. Er hat es getan, weil er die Gebote geliebt hat. Er hat sie gekannt. Er hat sich dran gehalten. Aber diesen zweiten Aspekt von Gott konnte er nicht. Hat er nicht hinbekommen. War ihm too much. Ich glaube, wir sollten mit diesen Missverständnissen zwischen Gott und dir aufräumen. Warum? Weil es Mauern wieder zum Einreißen bringt. Vielleicht ist es dir mal aufgefallen, in dieser Kirche, hier gibt es ein übergeordnetes Ziel. Das kannst du lesen im Internet, kannst du draußen lesen an unserer Visionswand. Wir reden immer wieder drüber. Das Ziel dieser Kirche, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Ja, und diese Woche ist es so tief bei mir eingedrungen, wo ich gedacht habe, das gibt's gar nicht. Wie crazy ist das eigentlich? Die Menschheit wird zur ersten Sünde versucht vom Teufel, indem der Teufel ihr anbietet, Gott ähnlich zu werden. Und Jesus wäscht alle Sünde weg und nimmt sie weg, indem er dir anbietet, Gott ähnlich zu werden. Wie verrückt ist das? Gott gibt, was ganz tief in deiner Seele an Sehnsucht da ist. Er erfüllt das, er ist ein gebender Gott. So was heißt das jetzt ganz praktisch. Wenn du Jesus ähnlicher werden willst, dann musst du an beiden Seiten arbeiten. Und jetzt kommt der Schluss dieser Bibelstelle. Die Jünger sind super schlau. Die verstecken sich nur manchmal hinter komischen Fragen. Ja, Jesus, wenn das so ist, wer soll denn dann in den Himmel kommen? Und ich finde die Frage ultra gut. Wenn es wirklich so ist, wer soll es denn hinkriegen? Und Jesus sagt, hey, für euch, no way. Ihr kriegt es nicht hin. Ihr werdet euch bemühen. Ihr werdet das eine tun oder das andere tun oder gar nichts. Oder ihr werdet es nicht hinbekommen. Aber Gott ist ein gebender Gott und Gott gibt seinen Heiligen Geist. Das ist der Sinn. Der Geist Gottes, der in ihm wohnt, den gibt er dir. Und wenn du das zulässt und sagst, ja, dieser Heilige Geist darf in meinem Leben wirksam werden, dann will Gott mehr als nur gnädig sein. Es ist ja schon mega krass, dass er uns unsere Schuld vergibt. Das wäre ja allein schon partymäßig. Aber er will noch mehr. Er sagt, ich will dich nicht nur freisetzen, ich will, dass du wirst wie ich. So, und wenn dieser Heilige Geist in dich hineinkommt, dann passiert etwas mit dir. Dann wirst du frei. Albert Schweitzer sagte mal, wenn du etwas hast, was du nicht weggeben kannst, dann besitzt du es nicht. Es besitzt dich. Jesus sagt zu diesem Jüngling nicht, gib dein Geld weg, weil er irgendwie so ein sadistischer Typ wäre, der den Jungen gern quält. Er sagt, nein, meine Wahrheit wird dich frei machen. Und in aller Freiheit wirst du werden wie Gott. So was könnte dein nächster Schritt sein? Dein Schritt in deinem Leben. Wisst ihr, ich glaube, nichts in unserem Leben passiert zufällig. Ich glaube, die Dinge, wie sie geschehen, haben immer, immer, immer auch etwas mit uns zu tun. Und wir sind als Kirche an einem ultra spannenden Punkt angekommen. Wir brauchen Geld. Und das ist super, das ist sensationell, weil Gott kann damit etwas tun. Er kann was bewirken in uns. Wir brauchen für den nächsten Schritt des Gebäudes, wenn wir jetzt bauen, für all diese Kosten 300.000 Euro, die wir in Form von Sonderspenden brauchen. Wir haben eine klare Vision und Pläne mit unserem Team, mit Anstellungsverhältnissen und wir brauchen jeden Monat 3.000 Euro mehr Daueraufträge dafür. Wir haben das Ziel, Reach jedes Jahr zu erhöhen. Wir haben eine klare Vision, dass wir 25% unserer Finanzen weggeben wollen. Wenn du das willst, brauchst du aber genug. Wir brauchen Geld. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, was ist das Learning für uns? Und ich möchte euch das aus tiefstem Herzen sagen, mein allergrößter Wunsch ist es überhaupt nicht, in ein paar Monaten hier zu stehen und zu sagen, wir haben das Geld beieinander. Dann freue ich mich und dann machen wir Party, alles cool. Aber das ist nicht mein Wunsch. Ich habe einen Riesenwunsch und eine Bitte an Gott. Ich sage, Gott, es braucht den Heiligen Geist, dass wir da drinnen frei werden. Es braucht den Heiligen Geist, der uns sagt, was wir geben sollen. Denn der Heilige Geist ist der Geist, der aus Gott herauskommt. Und dieser Geist sagt uns, was wir geben sollen. Von uns braucht es die Bereitschaft zum Hören. So, was ist das Learning für uns? Nicht mehr Geld geben. Unser Learning ist mehr zu hören, uns auszurichten, uns zu sehnen nach der Stimme Gottes. Auf die Knie zu gehen und zu beten und zu sagen, Vater im Himmel, was ist mein nächster Schritt? Soll ich eine Spende machen für diesen Bau? Soll ich einen Dauerauftrag einrichten? Soll ich mich mit Zehntengeben beschäftigen? Soll ich ein Projekt außerhalb von ICF unterstützen? Soll ich gar nichts geben und genießen und für mich konsumieren? Ja, das möchte Gott auch. Was soll ich tun? Und ich möchte mit euch ein ganz groß angelegtes Experiment machen. Über die nächsten Monate hinweg. Lasst uns beten, dass Gott zu uns spricht. Gehorsame Schritte gehen. Und dann werden wir ein Zeugnis sein für das, was Gott tut. Dann werden Menschen hier sein, die berichten können und sagen, hey, ich habe hier etwas gegeben und Gott hat das daraus gemacht. Ich habe da etwas gegeben und Gott hat was daraus gemacht. Hey, ich habe gelernt, auch für mich zu konsumieren und gespürt, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Wir werden bekennen, weil wir gebend sind. Wir singen jetzt ein Lied miteinander, das ist eigentlich das Glaubensbekenntnis. Das ist schon viele Jahrhunderte alt. Wir bekennen unseren Glauben an Gott, den Vater, an Jesus, den Sohn, an den Heiligen Geist. Und es ist gut und es ist richtig, dass wir das bekennen mit unseren Lippen. Aber lasst uns beide Seiten Gottes ausleben. Lasst es uns bekennen mit unseren Lippen und lasst uns zu Gebern werden. Wenn du nachher Fragen hast und sagst, hey, wie kann ich geben, wo kann ich geben, kannst du alles draußen klären an der Next Step Bar. Aber jetzt ist die Zeit, Gott zu fragen und zu sagen, Gott, was hast du vor, was möchtest du mit mir, wo möchtest du mich verändern?